Aktuell beschäftigen sich immer mehr Kommunen mit dem Thema Coworking, zumal damit ein öffentlicher Mehrwert geschaffen werden kann, der weit über die Bereitstellung von Schreibtischen hinausgeht. Stichworte sind hier zum Beispiel Daseinsvorsorge, Beseitigung von Leerstand oder die Schaffung von einem Begegnungsort für unterschiedlichste Nutzergruppen. Allerdings stehen gerade Kommunen vor spezifischen Herausforderungen beim Aufbau von Coworking Spaces. Und es gilt einiges zu beachten, damit das Projekt nicht nach kurzer Zeit schon wieder im Sande verläuft. Darüber diskutiere ich in dieser Folge mit Christian Cordes vom Vorstand der German Coworking Federation. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Work LNB Podcast, dem Podcast rund um das große Feld der digitalen Transformation live aus unserem Coworking Space Work LNB. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, was sich wieder ein bisschen mit dem Kulturbereich von der digitalen Transformation befasst, beziehungsweise mit dem Mindset, so wie wollen wir zukünftig miteinander arbeiten, und im Speziellen geht es heute um Coworking Spaces, die von Kommunen betrieben werden. In unserer allerersten Folge, die älteren Hörer unter uns werden sich erinnern, haben wir auch schon über das Coworking gesprochen, und zwar warum unsere Betreiberfirma Berief ein Coworking-Space eröffnet. Aber heute wollen wir darüber sprechen, warum denn Kommunen das machen sollten oder auch nicht. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, den Christian Cordes von der German Coworking Federation. Und ich sage jetzt was ich schon immer mal sagen wollte. Christian, wie geht's dir und wo erwische ich dich gerade?
Mir geht es gut, und mich erwischt du tatsächlich gerade im Space, wo ich gerade angekommen bin, nach einer etwas längeren Odyssee mit der Bahn.
Ja, in Wolfsburg
übrigens. Ja, genau.
Genau. Und um dich kurz vorzustellen, habe ich ein paar harte Fakten über dich zusammengetragen, die ich jetzt einmal vorlesen werde. So. Du bist im Vorstand von dem Verband German Coworking Federation, und zwar seit 2015. Und da werden wir gleich nochmal klären, was denn die German Coworking Federation, kurz GCF, überhaupt ist und warum die vielleicht einen englischen Namen hat. Du übernimmst dort im Verband die Aufgabenbereiche Head of Member, Netzwerke und Partnerschaften und Coworking Wissensbasis. Du bist auch der Mitbegründer der Cowork, der größten Konferenz zu dem Thema Coworking und Workspaces im deutschsprachigen Raum. Du hast früher mal, glaube ich, verschiedene Positionen in Agenturen und in der Industrie gehabt, bist aber jetzt der Urban Digital Development Officer bei der Stadt Wolfsburg und hast die Entwicklung und die Konzeptionierung diverser Coworking-Space-Projekte in Deutschland begleitet und 2012 den ersten kommunalen Coworking-Space Deutschlands entwickelt, nämlich das Schiller 40 in Wolfsburg, und bist auch heute noch quasi verantwortlich dort. War das alles so richtig?
Passt alles.
Sehr schön. Genau, und gleich zu Anfang müssen wir vielleicht auch erstmal ein paar Begriffe auch definieren, dass wir alle auch über das Gleiche sprechen. Und zu Anfang mal, was ist denn die German Coworking Federation, die GCF, überhaupt? Also wir sind da Mitglied, ich weiß das schon, was das ist, aber ich würde es von dir gerne nochmal hören.
Die GCF ist der Bundesverband Coworking, der sich, wie du gesagt hast, schon 2015 gegründet hat. Es gab halt eine Phase davor, also so Coworking so 2019, 2011, das waren so die Jahre, wo es hier so nach Deutschland rübergeschwappt ist und ein bisschen bekannter worden ist. Da gab es halt schon Vorgruppierungen, ein Netzwerk Coworking Deutschland, es gab Coworking Jellies, es gab verschiedenste Veranstaltungen, aber es fehlte irgendwie noch so dieses Thema, die Szene in einer Organisationseinheit zu vernetzen. Und da haben wir auf der zweiten Cowork 2015 in Stuttgart, die erste Cowork war 2014 in Wolfsburg und die zweite 2015, wie gesagt, in Stuttgart, haben wir mit denen allen, die vor Ort waren, die Idee noch weiter geschliffen und sind zu der Idee gekommen, die German Coworking Federation als Dachverband und Interessensvertretung für das Thema Coworking in Deutschland zu gründen. Und so ist das entstanden.
Ja, wir mit dem WorkLNB sind da auch Mitglied und ihr macht echt tolle Arbeit, muss ich sagen. Das bringt einem total viel, dort Mitglied zu sein. Jetzt nur meine persönliche Meinung, ich will jetzt hier keinen großen Werbeblock dafür machen, aber man ist wirklich vernetzt mit der ganzen Coworking-Szene in Deutschland und der Austausch ist halt super untereinander. Wir haben eine tolle Community, die sich untereinander helfen, weil das Thema ist einfach noch, ja, ich sag mal, nischig. Oh. Und immer noch erklärungsbedürftig und der Verband leistet da einfach echt tolle Arbeit, das weiter voranzutreiben. Ja. So Coworking. Was versteht denn jetzt die GCF unter dem Begriff Coworking? Weil ich habe das Gefühl, also, da wird jetzt gerade viel, der Begriff wird sehr irgendwie sehr exponentiell für vieles benutzt. Was versteht der Verband darunter?
Also was die German Coworking Federation, sage ich mal, unter Coworking versteht, ist orientiert an den 5 Grundwerten des Coworkings, die mal letztendlich in dem Coworking-Manifest auch niedergeschrieben worden sind. Also wir stehen sehr viel für diese Themen Offenheit, Zugänglichkeit, Diversität etc. pp. Ich will sie jetzt aufzählen. Und für uns ist Coworking eher auch eine arbeitskulturelle und Haltungsfrage. Wie wollen Menschen, also ein bisschen angelehnt auch an Friedrich Bergmann, als großer Soziologe, wie wollen Menschen tatsächlich arbeiten, selbstbestimmt Orte sich erschließen, um dort halt arbeiten zu können, netzwerken zu können und voneinander profitieren zu können. Also dieses Thema Community hat einen extrem hohen Stellenwert, weil wir, glaube ich, oder wir glauben fest daran, dass Menschen das, was sie an Wissen sich erarbeiten, das, was sie an Kompetenzen mitbringen, teilen können und sich gegenseitig quasi auch in einem Arbeitskontext, in einem Coworking-Space unterstützen und supporten können. Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, unsere DNA. Wir denken halt, es gibt so einen Slogan, den wir im Rahmen unseres letzten Mission Statements entwickelt haben, dass wir nicht in Quadratmeter denken, sondern unsere Währung oder unsere Accountability ist eher, sag ich mal, das Thema Community und Menschen, wie sie dort arbeiten.
Jetzt versuche ich mal so einen Übergang zu bekommen, denn ihr als Verband oder wir eben als Verband und ihr dann als Vorstand seid schon seit vielen Jahren Partner von der Vernetzungsinitiative Gemeinsam für das Quartier. Das ist ein Projekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik des Bundesbauministeriums. Und ihr könnt da oder wir haben da die Chance, unsere Expertise einzubringen. Und in dem Zusammenhang habe ich das Gefühl, das ist jetzt mein subjektives Gefühl, das merke ich hier auch bei uns in der Region, dass die Nachfrage und das Interesse seitens von Kommunen und von Städten, aber auch von Wirtschaftsförderungen steigt. Also bei uns kommen auch immer wieder Anfragen rein. Was ist denn dieses Coworking überhaupt? Können wir mal bei euch vorbeikommen und das angucken? Könnt ihr uns das erklären? Und das machen wir auch gerne. Und meine Frage an dich, kannst du das von seitens der GCF bestätigen, dass dieses Interesse einfach immer mehr wird?
Das wird tatsächlich immer mehr. Und du hast es ja vorhin so ein bisschen auch schon versucht zu umschreiben. Ich glaube, Coworking ist bei vielen eine Blaupause oder ein Buzzword für Leerstandsaktivierung. Also das, was die Kommunen oder was viele Kommunen halt haben, Einzelhändler wandern ab, es steht ziemlich viel leer, das Gefühl der Menschen, die in der Stadt wohnen, fängt an zu kippen, es ist ja alles leer hier und die Attraktivität von Innenstädten und Co. leiden. Dann nageln wir da irgendwie mal das Schild Coworking dran, stellen ein paar Schreibtische mit WLAN rein und dann ist das ein Coworking-Space, weil es auch gerade halt sehr viele Maßnahmen für Innenstädte und Reaktivierung von Innenstädten gibt. Das teile ich. Nur, was wir immer letztendlich auch im Rahmen dieser Initiative zu bedenken geben, ist, Coworking ist nicht unbedingt etwas, was in Förderperioden gedacht werden muss, nach dem Motto, wir haben jetzt 2 Jahre den Leerstand, dann machen wir nochmal einen Coworking-Space und nach 2 Jahren, wenn das Geld ausläuft, ist das Ding wieder weg. Das hat auch nichts Nachhaltiges. Sondern wenn wir im Rahmen von Stadtentwicklungspolitik denken, sagen wir, Coworking kann ein Baustein sein in so einer Neukonzeptionierung von einer Innenstadtentwicklung, aber er steht nicht für sich alleine, sondern es gibt noch andere Faktoren, die halt letztendlich dazukommen müssen. Weil ein guter Coworking-Space auch ein Ökosystem außerhalb des Spaces drumherum benötigt, der halt mitgedacht werden muss und der vor allen Dingen auch entweder vorhanden sein muss. Es braucht eine Community, die letztendlich ja auch aufgebaut werden muss und nicht wie bei einer Ladeneröffnung, die Leute strömen aus Interesse halt rein und kaufen den Laden leer, sondern wir wollen ja Leute haben, die jeden Tag in diesen Laden gehen, der da Coworking heißt und praktisch ihr Geld da lassen, indem sie dort sich halt einen Schreibtisch anbieten. Und das muss man halt immer wieder vermitteln, weil wir halt feststellen, es ist dann immer dieses kurzfristige Denken, oh, da ist ein Etikett drauf, wir haben das Problem mal kurz gelöst und ist vom Tisch oder ist für viele Verwaltungen und für viele Kommunen dann von meinem Schreibtisch verschwunden und das ist es halt definitiv nicht.
Ja, wir Coworking Space Betreiber wissen ja, es ist einfach konstante Arbeit, sowas am Laufen zu halten und eine Community zu betreiben. Und wir sagen, glaube ich auch, also ich habe es zumindest mal gehört, also mindestens 2 Jahre brauchen Coworking Space, um sich erstmal zu etablieren. Und dann geht die Arbeit ja trotzdem immer noch weiter. Also ich würde jetzt nicht behaupten, das ist einfach immer ein Selbstläufer.
Nein, du schüttelst den Kopf. Nein, ist es nicht. Ich sage immer, Coworking Space ist eigentlich, Leute lieben ja gerne Bilder. Für mich ist das das gleiche wie ein Landgasthof.
Okay, jetzt haben wir hier auch.
Ja, pass auf, genau. Jetzt kommt die Erklärung dazu.
Ja.
Ein Landgasthof ist deshalb nur so gut, weil es eine Identifikationsfigur gibt, nämlich den Gastwirt.
Ja, das stimmt.
Und deswegen hast du Leute, die da auch jeden Tag sich an den Tresen setzen und Skat kloppen und ein Bierchen mit dem Unterberg zischen. So, hat der Landgasthof noch einen Saal dran, wo du Hochzeiten, Beerdigungen, Konfirmationen feiern kannst? Hast du ein nächstes Publikum, was du dir erschließt? Die kommen nur deshalb dahin, weil das da so toll ist. Hast du eine Kegelbahn hinten dran? Nächstes Publikum, nächste Zielgruppe. Und wenn du noch eine gute Küche hast mit dem besten Schnitzel oder weiß auch ich der Welt, hast du noch ein Publikum beziehungsweise ein ergänzendes Angebot. Und so denken wir auch ein Stück weit Coworking. Es geht gar nicht beim Coworking um Schreibtische, die wir alle vermieten und damit irgendwie so furchtbar viel Geld verdienen. Sondern es geht letztendlich um auch, wie bei einem Landgasthof, diese Community, diese unterschiedlichen Zielgruppen, die bedarfsorientiert diese Immobilie, diese Location halt aufsuchen und partizipieren wollen, teilhaben wollen, als Teil der Gemeinschaft, aber halt auch dementsprechend ihre Individualität ausleben wollen, um ihre Sachen dort zu machen.
Wie tragfähig das ist, ein Coworking Space, das habe ich mir noch aufgeschrieben, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber wenn du schon sagst oder aufzeigst, wie schwierig das ist, das auch langfristig zu betreiben, wie sinnvoll ist es denn dann überhaupt, wenn sich Kommunen damit beschäftigen oder wenn sie einen Coworking Space gründen? Also was für Ziele werden denn damit verfolgt? Und was könnte damit beseitigt werden? Also wir haben schon Leerstand gesagt, aber nur den Leerstand in der Stadt beseitigen, das ist es ja nicht, wie du gerade meintest. Was gibt es denn noch?
Ich glaube, es gibt so mehrere Faktoren. Es gibt so ein paar weiche Faktoren. Da würde ich so ein bisschen dazu zählen, das Thema Coworking in Kommunen kann auch immer so eine Mixtur sein aus ein Teil Wirtschaftsförderung, ein Teil Stadtmarketing, ein Teil Imagebildung, ein Teil repräsentativer Raum, weil er halt so anders und besonders ein Stück weit aussieht. Das sind so der eine Punkt. Das zweite sind halt tatsächlich auf, um das Thema Bürgerschaft und Stadtgesellschaft nochmal zu sehen, es sind halt sehr niederschwellig aneignbare Räume für unterschiedlichste Zielgruppen einer Stadtgesellschaft. Von Vereinen über Verbände und Institutionen, irgendwelche Hackergruppen, VHS-Kurse, Yoga-Kurse etc. pp. Also eigentlich ist es so eine, vielleicht auch so eine Mischung aus einer Revitalisierung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser in dem Kontext, dass man einen Coworking-Space in einem städtischen Kontext halt auch so begreifen kann, dass es ein multifunktionaler Ort ist, der halt für verschiedenste Zielgruppen Zugänglichkeit bietet, wie ich schon sagte, ihre Dinge dort zu machen. Und man da auch halt letztendlich die Ansprechpartner findet mit Kompetenz und Know-how, einen bei seinen Veranstaltungsformaten zu unterstützen.
Ja, ich sehe da auch noch den Punkt eben Pendler oder Auspendeln.
Ja.
Einfach, man muss ja eine vernünftige Alternative dann eben auch bieten, wo man dann alternativ hingehen kann. Viele, die jetzt etwas ländlicher wohnen oder so, die pendeln ja teilweise eine Stunde oder sogar auch länger zu ihrem Arbeitsort hin. Und aus verschiedenen Gründen können vielleicht manche Personen eben nicht zu Hause arbeiten, weil sie eine Gemeinschaft vermissen oder weil sie den Platz nicht haben, obwohl das auf dem Land nicht immer so das große Problem ist. Aber da muss man eben die Vorteile aufzeigen, meiner Meinung nach. Was bringt mir denn, wenn ich in den ländlichen Regionen oder in einer Kleinstadt in den Coworking Space gehe, eben um da diese Community zu erleben? Da muss ich ja auch was von haben, wenn ich da als Pendler hingehe.
Ja, aber ich erlebe oft bei vielen Coworking Spaces, auch gerade im ländlichen Raum, eher so die Argumente, wir haben schnelles Internet. Und wir haben Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten etc. pp. Und da sag ich immer gerne, das schnelle Internet ist ja in Deutschland ein rares Gut und es ist ja auch tatsächlich begrenzt. Und ja. Wenn jetzt alle zu deinem schnellen Internet in deinem Coworking Space kommen, ist es am Ende dann auch nicht mehr so schnell, wie es vielleicht mal bei ein oder zwei Leuten sagt. Also das ist für mich nicht, sag ich mal, der Unique Selling Point bei Coworking Space im ländlichen Raum. Und was ich, also das Pendeln, klar, das ist für mich so auch unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit und Co. Wir haben aber in der Corona-Pandemie eins, glaube ich, ganz deutlich auch als Coworking Spaces gesehen. Die Abhängigkeit des Gesamtsystems. Nämlich, Coworking funktioniert auch dann nicht, wenn die Schulen geschlossen sind und du in die Kinderbetreuung gehen musst. Dann nutzt dir ein Coworking Space auch nichts, weil du hast dann Homeschooling. Und dann musst du einfach vor Ort sein. Oder bei der altersdemografischen Entwicklung der nächsten Jahre, das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, gerade aus dem Kontext von Pflege. Darauf wird Coworking auch keine Antwort sein können, wenn du jemanden zu Hause zu pflegen hast, weil du dann trotzdem pendeln musst und irgendwie doch auch arbeiten musst. Mhm. Also viele dieser Fragestellungen, und das ist das, was ich gerne sage, Coworking ist nicht ein One-Size-Fits-All-Modell, was überall funktioniert und für jeden, sondern es ist so ein bisschen wie der Sauerbraten, den du probieren musst, um zu wissen, schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht. Und so ist es halt auch mit Coworking. Es kann für viele eine Antwort sein und eine Lösung sein, ob es temporär ist oder halt auch dauerhaft, aber es ist nicht die Blaupause für alles.
Und es ist ja auch nicht die einzige Lösung. Also ich finde es immer wichtig, dass die Leute, wenn sie die Möglichkeiten haben, entscheiden können. Also fahre ich zu meinem Arbeitgeber in die Firma vor Ort, weil ich da meine Kollegen treffe und wir eine Besprechung haben? Oder muss ich heute zu Hause bleiben aus verschiedenen Gründen? Oder fahre ich in den Coworking Space heute, weil ich da nochmal ganz andere Leute treffe, auf nochmal ganz andere Gedanken komme, weil da vielleicht eine Veranstaltung ist? Ich finde, man muss erstmal darauf klarkommen, dass es eine Auswahlmöglichkeit an Arbeitsplätzen dann gibt.
Ja, und du sprichst aber, glaube ich, ein Thema ganz an, das wir leider immer bei dieser Diskussion ein bisschen vergessen. Ja. Es hängt ja auch von der kulturellen Fragestellung von Führungskräften ab.
Ja.
Also was nützen uns all diese schönen unterschiedlichen Orte, wenn der Chef immer noch sagt, wenn ich meinen Mitarbeiter sehe, kann ich ihn beurteilen, ob er für die nächste Führungsebene taugt oder nicht. Wenn die alle nur remote sitzen und nicht da sind, dann kann ich das nicht so nachvollziehen. Und ich glaube, dieses, was wir in diesem Kontext von New Work immer auch noch viel mehr in Deutschland diskutieren müssen, ist, glaube ich, diese kulturelle Fragestellung dahinter. Wir sind noch sehr viel an Räumen und Infrastruktur und Co., aber es gibt halt auch diese Leadership-Fragen, die sich einfach völlig neu stellen. Und was ist eigentlich gutes Führungspersonal bei dezentralen Arbeitenden oder dezentralen Arbeitsorten der Zukunft?
Siehst du denn da auch überhaupt die Möglichkeit von Kommunen, da was dann zu leisten?
Ich glaube, Kommunen sind in der Form auch nicht anders als Unternehmen, auch in einem riesigen Transformationsprozess. Das fängt an mit einer altersdemografischen Entwicklung. Wie kriege ich das Personal der Zukunft, was ich eigentlich brauche? Wie viel Personal brauche ich eigentlich noch? Wie viel Gebäudeinfrastruktur brauche ich in der Zukunft noch? Brauche ich all diese Rathäuser in der Größenordnung noch oder verändert sich da auch etwas? Und ich glaube, das ist ein ganz großer Change, der auch da stattfindet. Nur, glaube ich, mit einem nochmal anders gepaarten Mindset, dass es natürlich als Teil eines staatlichen Organs oder Systems halt bestimmte Pflichtaufgaben geht. Also du wirst so ein klassisches Bürgeramt oder so eine Kfz-Zulassungsstelle, das ja nicht so transformieren können, dass 24/7 geöffnet und ich komme da jederzeit, sondern da hast du halt auch Terminvorgabe, die halt da sind und musst dich da so ein bisschen halt dran orientieren. Also mein Credo in oder mein Blickwinkel darauf ist zu sagen, es wird bestimmt Bereiche geben und es gibt definitiv Bereiche auch, wo Kommunen über das Thema Desk-Sharing und Co. nachdenken und an neuen Konzepten arbeiten, aber du wirst auch immer ein Teil von Bestand und von Fürsorgepflichten da für die Allgemeinheit haben, wo du halt so diese klassischen Verwaltungsrepräsentanzen halt auch hast. Mhm.
Ich würde jetzt nochmal gerne zurückkommen auf den Punkt, wie du schon meintest, es gibt unterschiedliche Zielgruppen ja auch, wie bei dem Landgasthof, unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben darüber gesprochen, dass das für Vereine attraktiv sein kann, für eine Yoga-Klasse, die da aufgemacht wird oder was auch immer man sich denken kann, ein Hackerkurs. Aber auch eben die Orte, wie sie gelegen sind, haben ja dann auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ist es eben ein Pendlerort oder ist er total abgeschieden oder ist er in einem Wald oder an einem See, wo man auch mal über Workation nachdenken kann, also quasi Urlaub und Arbeiten verbinden. Es wäre ja dann sinnvoll, erstmal vorher sich das alles anzugucken und vorher eine Analyse erstmal durchzuführen, bevor ich irgendein leeres Ladenlokal nehme und da ein paar Schreibtische reinstelle.
Ja, natürlich. Du brauchst tatsächlich eine gute Feldanalyse am Anfang. Macht es Sinn, letztendlich hier etwas in der Art und Weise aufzubauen? Und ich glaube, bei den Zielgruppen, eins haben alle diese Zielgruppen gemeinsam. Sie brauchen Orte der Begegnung und Orte der Kommunikation, der Offline-Kommunikation und des Austausches. Natürlich kann man jetzt argumentieren und sagen, im Zeitalter von Videokonferenzen, wie wir das jetzt hier gerade auch machen, können wir einen Podcast technisch aufzeichnen. Es wäre aber noch was völlig anderes, wenn ich bei dir im Backroom wäre und wir zusammen in einem Studio sitzen und das Ganze machen. Ich glaube, in dem Kontext ist es halt auch zu sehen. Du hast in jeder, egal ob ländlich oder städtischen Struktur, einen Kulturverein, irgendeine Organisation, die mal eine Vorstandssitzung oder irgendetwas machen muss, wo Menschen physisch zusammenkommen. Und ich glaube, darin liegt halt eine Chance, auch für Coworking Spaces im ländlichen Raum diese Räume halt anzubieten. Aber es bedarf halt auch letztendlich dieser Offline-Fähigkeit des Raumes. Und wenn wir dieses Thema, was wir im Rahmen des NSP, also der nationalen Stadtentwicklungspolitik in unserem Thesenpapier Coworking auf den ländlichen Raum ein Stück weit beschrieben haben, mit diesem Stichwort Dorfgemeinschaftshaus 4.0, dann können diese Häuser halt tatsächlich transformiert werden zu multifunktional nutzbaren Räumen. Also das Thema Repair-Café kann in den ländlichen Raum halt auch super mit einziehen, weil du da noch sehr viele handwerkliche Kompetenzen hast, die die Leute halt weitergeben können, um mal einen Toaster zu reparieren oder ähnliches. Du hast Möglichkeiten dort, auch das Thema Betreuung, also Krabbelgruppen, Babykurse etc. pp. Können dort auch letztendlich in einem, wir nennen das Kind jetzt mal nicht Coworking Space, sondern nennen es halt mal, wie auch immer, Community Hub als Arbeits-, als Titel, wo die halt zusammenkommen können. Ich glaube, das macht diese Mixtur der Multifunktionalität für den ländlichen Raum halt auch aus. Es ist eine Mischung aus Arbeitsstätte, Produktionsstätte, niederschwelliger Treffpunkt, Event-Location etc. pp. Und alles ist halt kunterbunt denkbar und kann halt durch die Multifunktionalität gemacht werden.
Ich würde gerne nochmal anschließen gerade an, was sind die Grundvoraussetzungen für so einen Ort? Ich denke mal, es muss erstmal eine Immobilie geben, das vielbesagte Internet muss da sein, es müssen verschiedene Räume da sein, die unterschiedlich genutzt werden können, variabel genutzt werden können. Aber gibt es denn dann auch eine Grundvoraussetzung an das Mindset? Der Bevölkerung oder von den Usern oder den Benutzern, den Gästen oder auch eben von den Betreibern?
Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, Digitalisierung auch im Kontext dieser ganzen Diskussionen dient ja nicht der Technologie, sondern muss der Bevölkerung dienen. Und ich glaube, du musst da Schnittstellen generieren. Klar brauchst du Räume in Form von Gebäuden, Leerständen etc. pp. Aber viel wichtiger brauchst du quasi, du brauchst Personal und du brauchst das Mindset dazu. Also musst du jemanden haben, der dieses ganze Ding halt auch repräsentiert und halt auch letztendlich, wie wir vorhin schon sagten, eine Community aufbaut, mit der Community interagiert.
Also sozusagen ein guter Gast wird im Landgasthof.
Genau. ja, ein Gastwirt oder halt auch eher diese so eine Facilitator-Rolle zu übernehmen. Ja. Ne? Also das muss gegeben sein. Und das sind halt Personalkosten. Ich weiß, dass man immer sagt, Personalkosten ist das Teure und da scheut sich jeder vor. Aber das brauchst du.
Ja.
Also,
wir sagen das auch hier immer. Wir können das, oder ihr könnt das alles machen, aber ihr könnt auch Schreibtische irgendwo reinstellen und die vermieten. Dann ist das vielleicht Desk-Sharing oder Office, Shared Office oder wie man es auch nennen will. Aber es ist noch kein Coworking. Coworking kommt mit der Gemeinschaft und Gemeinschaft muss betrieben werden und da muss auch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden. Und da muss jemand sein, der sich drum kümmert. Und wie du sagst, das ist Personalkosten, die dazukommen.
Im Kontext von Pflege sagen wir ja immer, es ist ein gruseliger Gedanke und ein Bild, wenn uns eines Tages der Pflegeroboter den Hintern abwischen würde. So, ne? Also und auf der anderen Seite gibt es dann so Zielgruppen, die sagen, ja, so ein Coworking Space, da muss ja nur so ein digitales Schließsystem und dann kann da jeder rein und raus. Ich glaube, das ist es nicht. Da muss jemand vor Ort sein, der dich begrüßt und der auch wie so ein Betriebssozialarbeiter so ein bisschen die Wehwehchen und deine Tagesfassung einfach mal abgreift. Und das kann Technik nicht ersetzen, diese menschliche Wärme und Nähe, die halt ein Community Manager halt vermitteln kann. Und auch die Ansprache ist, glaube ich, eine völlig andere, als wenn da jemand als Mensch vor dir steht, als ein Computerprogramm, eine App oder irgendetwas anderes, die dir den Zugang und das Notwendige erklärt.
Ja, also das ist es ja, was ich hier, ich als Community Manager ja bei uns hier in Beckum auch versuche, dass die Leute, die sich hinkommen, dass man sich wohlfühlt, dass die sich willkommen fühlen, dass sich keiner fremd fühlt. Es ist erstmal was Neues. Das ist hier im kleinstädtischen Raum so. Coworking ist immer noch unbekannt und viele kommen dann hier zum ersten Mal in so einen Coworking-Space rein und dann sitzen da schon Leute und die kennen sich vielleicht auch schon alle und ich bin der Neue und ich kenne hier überhaupt niemanden. Und da muss man auch erstmal jeder Mensch ist da anders und manche haben ein bisschen Berührungsängste und da muss man die auch erstmal, ja, mit in die Community reinbringen. Und das kann auch schon über kleine Sachen funktionieren, aber wie du sagst, ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn ich hier nur einen Code eingebe an der Tür und dann reinkomme und dann spricht keiner mit mir und ich darf mir irgendwo einen freien Platz suchen. Dann ist es immer noch keine Gemeinschaft, die dann da zusammenwachsen kann.
Und wir müssen ja auch letztendlich, das wirst du ja aus deiner Arbeit auch kennen, viele Leute kommen ja erst so über den zweiten Blick ins Coworking Space. Sie waren vorher vielleicht mal da bei einer Veranstaltung oder bei einem Kundengespräch von irgendjemandem, der bei euch arbeitet und Co. und kommen dann erst auf die Idee, es könnte ja vielleicht auch was für mich sein. Und so ist eigentlich auch in vielen Coworking Spaces, die ich kenne, eine Community entstanden. Wo halt letztendlich eine Grundbasis da war, aber das, was sie heute an Community haben, sind tatsächlich Leute, die sie über Veranstaltungen, Events etc. pp. Vor Ort generiert haben. Und wenn es da keinen gegeben hätte, der das kuratiert und vorbereitet, hätten sie auch nicht den Zugang dazu gewonnen.
Genau, genau so ist es. Ja, und dann sind wir schon bei meiner nächsten wichtigen Frage, nämlich welche Probleme sind denn kommunenspezifisch beim Aufbau eines Coworking Space? Und da würde ich sagen, eben gerade mit diesem Betrieb oder in dem Aufbau einer Gemeinschaft oder da kennen sich ja Kommunen, vermute ich jetzt mal, recht wenig mit aus.
Ja, also ich glaube, was das Spannende war, und das ist das Learning, was wir halt auch aus dem Schüler 40 damals generieren können, es gibt natürlich nirgendwo eine Blaupause, wie eine Kommune einen Coworking Space aufbaut. Und dazu muss man noch natürlich sagen, es ist ja eine Regierungseinheit und kein Unternehmen. Und deswegen musst du erstmal auch eine Form finden, eine Rechtsform finden, für eine Kommune einen Coworking Space zu betreiben. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel das sogenannte BGA, Betrieb gewerblicher Art nennt sich das. Das sind praktisch so Teilbetriebs- oder Betriebsteile, wo die Kommune wie ein Unternehmen handeln kann, aber ohne halt eine GmbH gleich zu gründen und einen Geschäftsführer etc. pp. Man kann auch letztendlich eine GmbH oder ähnliches gründen. Das gibt es halt auch. Ja, aber man muss sich genau mit diesen Möglichkeiten, wie wie passt das eigentlich sonst eher in einem privatwirtschaftlich orientierten Markt, wo die meisten Coworking Spaces ja angesiedelt sind? Wie kann man ein Rechtskonstrukt und ein Organisationskonstrukt bauen, damit es auch für eine Kommune möglich ist, ein Coworking Space zu betreiben? Und das ist ein bisschen anders als vier Leute tun sich zusammen, gründen eine GbR oder eine GmbH und machen einen Coworking Space aus, oder man gründet aus einem Unternehmen heraus einen Coworking Space.
Jetzt können wir auch mal ruhig sagen, dass man mit einem klassischen Coworking auch nicht reich wird.
Nee.
Was haben denn da für Kommunen für Möglichkeiten, dass man vielleicht auch einfach mal auf eine schwarze Null oder so kommt?
Also das hängt natürlich, das ist so vielfältig, weil die Mietpreise in den Kommunen sind ja nicht bundeseinheitlich geregelt. Also du hast halt viele Punkte. Ich glaube, was du schon sagst, mit Schreibtischvermietungen in Deutschland und den Glauben daran, dass man nur mit diesen Schreibtischen sein Geld verdient, das ist es tatsächlich nicht. Und du musst halt zu einem Mixed-Modell kommen, also was wir auch schon gesagt haben. Mhm. Funktionsräume sind immer gerne auch ein Thema in städtischen Kontexten, ein Tonstudio, ein Podcaststudio, ein Filmstudio oder irgendetwas bereitzuhalten. Das Thema FabLab, Makerspaces kann halt, wenn die Zielgruppe vorhanden ist und die Community, durchaus interessant sein. Meeting und Event Space, Streaming Einheiten und also man kann ganz viele Module halt draufdocken, aber immer, wie wir schon gesagt haben, nach Analyse gibt es überhaupt die Zielgruppe vor Ort, die das halt auch nutzen würde. Und wenn man sich praktisch daraus wie so ein Baukastensystem die Felder für den Space zusammen generiert, kann es halt auch letztendlich für die Kommune ein Modell sein, aber nicht eine Kuh, die man durchaus unbegrenzt melken kann, weil sie so viel Geld abwirft. Also es wird dann tatsächlich, glaube ich, eher eine solide schwarze Null im Zweifelsfall werden können. Aber auch bei einigen muss man halt auch sagen, und das tun einige Kommunen in Deutschland ja auch bewusst, bleibt es ein Zuschussgeschäft. Ähnlich wie eine Bibliothek, ein Theater oder ähnliches. Weil man letztendlich vielleicht auch gesehen hat, dass man der Kultur- und Kreativwirtschaft damit mit der Implementierung eines kommunalen Coworking Space einen guten Dienst leistet und halt diese Menschen auch vor Ort halten kann und sie damit ja auch einen Impact in die Stadtgesellschaft geben.
Genau. Hast du denn da einige oder ein paar positive Beispiele, wo das jetzt auch schon gut funktioniert hat und was es dann für die Stadt bedeutet hat?
Also wir sind in Wolfsburg ja, wie gesagt, das Dienstälteste und sind tatsächlich. Also wir waren ja vorher in der Schillerstraße 40, daher auch der Name. Mhm. Mittlerweile müssen wir jetzt Porsche 2 heißen, aber der Name hat sich halt so eingeprägt. Wir haben genauso einen Transformationsprozess halt durchgemacht. Also wir waren vorher tatsächlich eher so, ich will jetzt nicht sagen klassisch unterwegs. Wir hatten halt Schreibtischbereiche, wir hatten Meetingräume, hatten eine kleine Werkstatt. Aber das war es dann auch schon so. Und jetzt mit dem Umzug in den alten Hertie, in die Markthalle, in das alte Leerstandsgebäude, haben wir praktisch in einer großen Nutzerstudie halt geguckt, was bräuchten wir noch on top, was die Leute interessiert, und haben praktisch daraufhin auch den Space neu konzipiert. Ich weiß, dass andere Kommunen es tatsächlich auch so gemacht haben, aber dann zum Beispiel mit einem Ansatz, dass sie gesagt haben, naja, unsere Wirtschaftsförderung und Gründungsförderung ist nicht so wirklich sichtbar. Die sind in irgendeinem Rathaustrakt verschanzt. Warum packen wir die nicht in den Leerstand in der Innenstadt mit dem Coworking Space zusammen und machen da eine Mixtur? Vielleicht auch eine Mixtur mit der IHK zusammen als gemeinschaftsgenutzte Immobilie, die Kommune zur Verfügung stellt. Es gibt Konstrukte mit Banken, wo es ein kommunales Gebäude gibt. Also es gibt da sehr, sehr Vielfältiges in Deutschland.
Konntest du das auch schon beobachten, dass es vielleicht sich positiv auf Unternehmensgründungen dann auswirkt, weil die dann einfach so einen Platz haben, wo sie hingehen können?
Ja, also ich zum Beispiel in Herford das Denkwerk, was ich kenne, da ist es tatsächlich so, dass vom Bankberater bis zum Wirtschaftsförderer bis zum, ich sag mal, Sachbearbeiter aus der Gewerbeaufsicht und vom Gewerbeamt alle in einem Gebäude sitzen. Und das, was das Feedback von den Gründern dort immer sehr oft war, ja, ich hatte eine zentrale Anlaufstelle, wo ich aber für meinen Gründungsprozess eigentlich alles gefunden habe. Ich wurde nicht wie so ein Flipperball durch das System geschossen und musste mir selber das alles suchen. Das ist halt, glaube ich, ein großer Vorteil. Und die ersten Schritte zu gehen, haben die meisten dann halt auch in diesem Space halt machen können, bis sie dann halt rausgewachsen sind.
Okay, cool. Ja, was rätst du denn Kommunen, die sagen, so, wir haben uns jetzt damit beschäftigt, wir sehen die Vorteile, wir wissen, dass es schwierig ist, aber wir wollen es trotzdem wagen. Was ist dein Ratschlag?
Also das Erste ist letztendlich, jemanden dafür abzustellen, der sich mit dem Thema näher beschäftigt, mit gewissen Kapazitäten. Dann würde ich halt mal in die Szenen eintauchen und vor Ort mir selber ein Bild dazu machen. Wo sitzen hier Kreative? Was gibt es für Designbüros? Wer ist hier eigentlich vor Ort, der das vom Potenzial eines Coworking-Spaces profitieren könnte? Und dann würde ich erstmal so ein bisschen Community-Arbeit machen und aufbauen. Das können lockere Events irgendwie sein. Das kann letztendlich auch gucken, was braucht ihr, was wäre nice to have. Vielleicht auch so erstmal so ein bisschen rumvisionieren. Und dann halt parallel zu gucken, gibt es innerhalb der Strukturen Möglichkeiten, selber einen eigenen Coworking-Space zu bauen? Will die Kommune das, also zu betreiben und zu entwickeln? Will die Kommune das auch? Oder sucht man sich noch weitere strategische Partner dazu, um das halt zu implementieren? Und praktisch dann Schritt für Schritt für Schritt zu gehen und halt sukzessive aufzubauen. Ich halte nichts davon, und das hat auch meistens nicht funktioniert, zu sagen, ah, wir haben da einen Leerstand, Industriegebiet XYZ, Coworking Space, Schild dran, funktioniert dann und nach 2 Jahren sind alle gefrustriert, weil dann keiner kommt. Das würde ich so nicht machen und ich würde auch nicht irgendwie mir eine Blaupause herziehen von unterschiedlichen Beratungsfirmen, die es ja in Deutschland gibt, die halt sagen, das hier ist praktisch der 10-Punkte-Masterplan, wo jedes Coworking Space funktioniert. Ich glaube nicht daran, dass es den tatsächlich gibt. Es gibt Kriterien, die man nutzen kann, aber es ist sehr, sehr viel individuelles vor Ort gucken, vor Ort recherchieren, Netzwerke bauen, weil nicht jede Kommune, jedes Dorf, jeder Landstrich gleich ist und wir exponentiell dort dieselben Bevölkerungsschichten haben. Mhm. Und vor allen Dingen nicht, weil überall alles gleich funktioniert. Also bei dem einen Coworking-Space ist halt vielleicht auch bei dem, oder aus, und in dem einen Landstrich ist so das Thema Startups aus dem Food-Bereich, so wie bei euch, vielleicht wesentlich interessanter. Also wenn ich mir so gucke, dieses ganze Thema Craft-Bier, Mikrobrauereien, Distillen und Co., dann muss ich kein Coworking-Space haben, sondern muss ich praktisch eher so ein Food-Lab bauen. Und das wäre die Antwort. Und bei anderen hast du halt aber die Designer und die Grafiker und die Softwareentwickler, für die braucht man halt eher Schreibtische und Meetingräume und Co. Und von daher würde ich genau aus dem Fokus recherchieren, sondieren und dann praktisch aufgrund der Analyse halt das konzipieren und planen.
Und was ich auch schon erlebt habe, dass die einfach mal so eine kleine Tour gemacht haben, so eine kleine Exkursion in Coworking Spaces, die in der Gegend sind. Also einfach mal gucken, was gibt's denn schon, was machen denn andere, sich inspirieren lassen, auch da sich Hilfe holen. Also ich glaube, unsere Szene ist schon offen und hilfsbereit, um da auch zu unterstützen. Zumindest die Spaces zu öffnen und hier, ihr könnt euch das gerne angucken, wie wir das gemacht haben und was waren unsere Fehler oder unsere Learnings.
Genau, also das ist tatsächlich so. Also Coworking Space ist nie ein Closed Shop, wo ich vor der Tür stehe und nicht reinkommen kann. Also ich würde halt auch letztendlich den Kommunen halt auch raten, guckt euch mal unterschiedliche an. Ja, also von natürlich da, geht mal nach Berlin und guckt euch das da an, aber das, was ihr da seht, funktioniert nicht in Pusemuckel. aber da müsst ihr halt gucken, wie man es transformiert. Und ich glaube, auch da komme ich wieder an eine, du brauchst halt Leute, die diese Vision mittragen und letztendlich hinter dem Konzept stehen. Und wenn du die hast, kriegst du, glaube ich, vieles einfach entwickelt und bewusst, wenn es nur ein Coworking Space in einer Community, in einer Stadt nur so etwas ist wie eine Aufgabe, die du zu erledigen hast, dann fehlt dir auch, sag ich mal, so das Feuer, die Passion und die brennende Leidenschaft dahinter. Und das trägt den Space dann auch irgendwann nicht mehr, weil es halt eine Nutzimmobilie, sag ich mal, ist und nicht eine Community-getriebene Immobilie.
Und da sind wir wieder bei irgendjemandem, der vor Ort sein muss und eben diese Leidenschaft hat, um auch dieses Herz in die ganze Sache reinzubringen. Wenn sonst, ich bin auch der festen Überzeugung, so funktioniert es, sonst funktioniert es nicht. Und auch das Schöne an Coworking Spaces ist es ja, dass jeder ist anders. Es gibt große Hubs, es gibt ganz kleine, die vielleicht nur zwei Räume haben. Die alle sind unterschiedlich eingerichtet. Das entwickelt sich dann eben auch mit der Gemeinschaft und mit den Leuten, die dahin gehen. Und da muss jemand vor Ort sein, der das dann auch herausfühlen kann, was die Leute gerade wollen und wo sich das hinentwickelt. Also meine Meinung auch, es ist niemals fest in Stein gemeißelt. Es wird immer über Jahre oder Monate hinweg eine Weiterentwicklung geben. Es gibt niemals einen Endzustand und man muss immer ein bisschen ein Ohr an seinen Leuten haben, was die sich gerade so wünschen. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich das in einer App eingeben würde, was ich mir gerade wünsche.
Ja, das ist so, das kennen wir ein bisschen aus der Gastro.
Ja, genau.
Weißt du, einen Burger kriegst du auch bei McDonald's, aber der Burgerladen bei dir um die Ecke, der macht es individueller, der sieht auch anders aus und der diskutiert auch nicht, ob da Gurken drauf sollen oder nicht. Also, und ich glaube, das ist halt auch der spannende Punkt. Coworking als Franchise, ja, ist nett, sieht aber gleich aus, ist so ein bisschen uniformiert. Mhm. Und das, was du halt sagst, dieser individuelle Touch und die eigene Designsprache und so der eigene Habitus des Coworking Spaces durch seine Individualisierung der Betreiber und der Community, das macht halt einen schönen Coworking Space halt einfach aus, wenn man da reinkommt und halt nicht das Gefühl hat, ach, ich bin jetzt hier einfach nur an einer anderen Stadt, aber es ist dasselbe Ding.
Ja, genau. So. Wir sind jetzt schon am Ende fast. Dein Abschlussfazit. Kommunaler Coworking Space. Must have, nice to have oder no go?
No go definitiv nicht. Zwischen must have und nice to have, ich bin so ein bisschen dazwischen. Also ich sage nicht, dass ich sage, jede Kommune braucht das per se, wie es einen Einkaufsmarkt und einen Nahversorger vielleicht bräuchte. Mhm. Wenn es Sinn macht und wenn man das will und die Community da ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, must have. Aber es ist nicht etwas, was man mit der Holzhammer-Methode durch die durchdrücken muss, sondern es muss halt auch gewollt, geliebt, betreut, unterstützt, supported sein. Und das ist so mein Fazit. Es ist nicht eine Blaupause oder ein One-Size-Fits-All-Modell.
Okay. Lieber Christian, vielen Dank für dieses kurzweilige Gespräch. Ich glaube, ich darf so frei sein und sagen, wenn jemand noch mehr Interesse hat, dann kann er sich gerne an dich wenden, an die German Coworking Federation. Er kann sich auch an mich wenden. Wir helfen da gerne weiter. Also bei Fragen einfach melden. Ich werde alle Kontakte nochmal verlinken dann in den Shownotes. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr schön.
Ich auch.
Ich freue mich, dass wir auch endlich mal zusammen einen Podcast aufgenommen haben, denn Christian hat auch selber einen Podcast, den kann ich eigentlich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Mhm. Da geht es auch um Digitalisierung. Nur mal so nebenher. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Und wir sehen uns beide im nächsten Netzwerktreffen. Und das euch, liebe Hörer, höre ich dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ja, das war's schon wieder zum Thema kommunales Coworking. Eure Fragen, Kommentare oder Anregungen könnt ihr an mich schicken. claudia@work-lnb.de. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir auf der Streaming-Plattform eurer Wahl Sternchen vergeben würdet oder diese Folge sogar in den sozialen Medien teilt. Danke und bis bald. Work-lnb.